Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wir begrüßen ganz herzlich im Studio jetzt unsere Gäste Axel Krause und Michael Hanisch vom Zimmertheater Tübingen. Der Anlass ist ein besonderer. Eine Premiere steht an am Samstag, die Glasmenagerie von Tennessee Williams. Wie ist die Befindlichkeit bei Regisseur und Dramaturg ein Tag vor der Premiere? Aufregung, Anspannung,
Stress? Ich bin ganz entspannt. Wir haben schön gearbeitet, wir haben schöne Bilder geschaffen, die Figuren sehr schön ausgeleuchtet und ich gehe mit den besten Gefühlen in die Premiere rein.
Ja, ich bin etwas weniger entspannt, aber das liegt in der Natur der Sache. Also es ist noch einiges zu tun, also Kleinigkeiten hauptsächlich, viel Technisches ist noch zu erledigen. Aber letzten Endes, denke ich, wird das ein sehr spannender Abend.
Was ist da noch zu tun jetzt konkret an technischen Sachen?
Ja, ich muss noch ein paar Musiksachen umschneiden, ich muss noch ein paar Tonansätze verändern, Lichtansätze verändern, eine kleine Probe steht auch noch an, so Details halt, damit das ein rundes Bild wird.
Wie lief denn die Zusammenarbeit zwischen Regisseur und Dramaturg? Ist es ganz eng verzahnt gewesen oder wie können wir uns das vorstellen?
Also es ist tatsächlich bei uns am Zimmertheater immer so, dadurch, dass der Dramaturg ja für alle Produktionen da ist und auch noch mit Öffentlichkeitsarbeit betreut, dass es meistens sich konzentriert auf den Anfang der Probenzeit, wenn es darum geht, eine Strichfassung zu erstellen, wenn man zusammen über das Stück spricht, über die Ideen des Regisseurs spricht, auch auf den ersten Proben natürlich anwesend ist, wenn das Stück gelesen wird, wenn über die Figuren gesprochen wird. Und dann ist es so, dass ich eigentlich den Regisseur immer erstmal ein bisschen arbeiten lasse und dann so ab der Hälfte der Probenzeit immer mal wieder auf eine Probe gehe, mir das angucke, was passiert und dann natürlich auf den Endproben nochmal anwesend bin, wenn es dann auch konkret auf die Bühne geht, wenn man in dem Raum ist, in dem es dann tatsächlich spielen wird, weil es wird nicht im Gewölbe, im Zimmertheater geprobt, sondern in einem Probenraum. Und da ist es dann natürlich nochmal ein anderer Support für die Schauspieler, auch eine andere Energie, die natürlich nochmal aus dem eigentlichen Spielort rausgeht. Und das ist dann auch immer noch ganz wichtig, glaube ich, dass der Dramaturg seine Position als erster Zuschauer einnimmt und nochmal Feedback gibt, wie es jetzt auch im Raum wirkt.
Wie hat es der Regisseur erlebt, dass das der neue Dramaturg macht?
Ja, ich habe das als sehr positiv empfunden. Und wie gesagt, der Dramaturg muss seinen Außenblick behalten. Er darf nicht, wie es Schauspieler und Regisseur tun, quasi in die Produktion sich drin verlieren oder so völlig einsteigen. Er muss immer gucken, dass er den Blick von außen behält und die Rolle des Zuschauers einnimmt. Und deswegen ist das gut auch, dass ein Dramaturg mal 2-3 Wochen nicht kommt und nicht guckt. Und dann wird es richtig interessant, weil man dann sieht oder eine erste Rückmeldung bekommt, ob dann das, was man eigentlich gearbeitet hat und zeigen will, auch überhaupt ankommt. Und wenn man schon dabei ist die ganze Zeit, dann weiß man ja auch schon, was man eigentlich zeigen will. Und dann sieht man das ja plötzlich auch. Wenn jemand dann wirklich dann von außen nochmal guckt und trotzdem aber sehr mit der Materie vertraut ist, dann wird das klar und das ist sehr hilfreich.
Nochmal eine Verständnisfrage. Was ist eine Strichfassung eines Stücks?
Na, ein Stück dauert ja normalerweise, also wenn er einen Schiller oder einen Goethe nimmt, dann dauert das ja manchmal 7 Stunden. Und da muss halt was raus. Und die Theater bemühen sich ja immer, ein Stück der Zeit gemäß zu spielen, also ein modernes Theater zu machen, das rauszukitzeln, was heute wichtig ist, was heute den Menschen etwas bedeutet. Und da ändern sich natürlich auch die Wahrnehmungsgewohnheiten. Die Menschen sind die 90-Minuten-Formate gewöhnt. Man kann nicht mehr 4 Stunden spielen oder 7 Stunden. Früher nahm man Essen mit ins Theater und verbrachte den ganzen Tag. Das ist heute anders. Man spricht heute anders, wir sind heute knapper, als die Stücke waren und das muss man alles in den Stücken sich angucken und entsprechende Sachen auch rausnehmen.
Also spricht der Rotstift.
Genau, fallen Sachen raus. Es werden auch in diesem Fall jetzt Glasmenagerie ist natürlich auch ein Stück aus einer anderen Sprache. Das heißt, die Übersetzung muss auch nochmal geprüft werden und dementsprechend angeglichen werden.
Und das ist auch tatsächlich ergänzend einfach dazu oft auch ganz so, das ist jetzt bei Tennessee Williams zwar nicht der Fall, aber ganz oft werden ja unglaublich viele Schauplätze, Kampfplätze in einem Stück eröffnet, die man gar nicht alle abarbeiten kann, abarbeiten will, sondern man möchte ja einen Fokus auf bestimmte Aspekte legen und deswegen streicht man dann natürlich die Sachen, die einem weniger interessant sein, oft auch raus. Wie gesagt, bei Tennessee Williams ist das ein bisschen anderer Fall, dadurch, dass der ja sehr auf seine Figuren konzentriert ist, auf die Sprache, die Gestaltung der Figuren konzentriert ist. Da ist es auch tatsächlich relativ schwierig, schwierig, konkret große Striche zu setzen. Das sind eher so kleine Feinheiten. Axel hat gerade schon die Übersetzung angesprochen, dass man da nochmal drauf guckt, wie heißt es im englischen Original? Ist es jetzt im Deutschen wirklich so übersetzt oder hat der Übersetzer vielleicht was übersehen, was in dem Text noch drin steht?
Habt ihr das dann gemeinschaftlich gemacht auch, zu sagen, hier Fokus, da was weg, hier Übersetzung, oder läuft es dann auch, du die erste Hälfte, ich die zweite?
Nee, es läuft meistens so, und das finde ich auch gut, dass jeder für sich quasi eine Fassung macht und dass man das dann angleicht, weil das das Produktivste ist, denke ich.
Also jeder arbeitet für sich erstmal an einem Stück und dann setzt man sich mal ein, zwei Tage zusammen und geht das wirklich Seite für Seite durch, redet darüber, was man sich bei dem Strich gedacht hat, warum man das jetzt umstellen möchte, warum man hier die Sprache leicht verändern würde im Sinn der Übersetzung.
Aber da sind dann die Schauspieler noch nicht dabei, das macht dann Dramaturg und Dramaturgie und Regie.
Da sind die Schauspieler noch nicht dabei, nein.
Habt ihr denn manchmal auch verschiedene Übersetzungen, die ihr zu Rate zieht oder...
Ja, das also natürlich ist ein Stück, liegt ein Stück bei einem Verlag und der Verlag hat die Rechte und der Verlag gibt quasi auch die Übersetzung vor, wie es in diesem Fall der Fall ist. Es gibt andere Autoren, die mehrfach übersetzt sind, die dann auch bei verschiedenen Verlagen sind, wie Shakespeare zum Beispiel, oder da sind die verschiedensten Übersetzungen bei verschiedenen Verlagen. Da kann man sich dann quasi eine aussuchen, aber natürlich guckt man sich die anderen auch an, wie das übersetzt worden ist.
Wie ist das eigentlich bei neueren Stücken? Ist es ja so, wenn man die spielt, dann muss man was dafür bezahlen.
Genau.
Und bei älteren ist es so wie bei toten Dichtern, bei allen toten Dichtern, die sind frei, oder?
Das Urheberrecht gilt 70 Jahre bis nach dem Tod des Autors. Mhm. Das heißt, alle deutschsprachigen Autoren, die länger als 70 Jahre tot sind, sind rechtefrei. Bei einem fremdsprachigen Autor, einem englischsprachigen Autor zum Beispiel, ist es natürlich dann wieder, im englischen Original ist vielleicht das Stück schon rechtefrei, aber die Übersetzung, die deutsche, ist eventuell noch nicht rechtefrei. Das heißt, für die Übersetzung muss man dann eventuell wieder Tantiemen zahlen.
Das heißt, man muss sich dann auch quasi einigen, welche Übersetzung man nimmt, oder man kann ja, auch wenn man mehrere Übersetzungen hatte, nicht aus drei verschiedenen Übersetzungen irgendwas zusammenstricken, dann müsste man das dann dreifach zahlen, oder?
Nein, dann könnte natürlich ein Stück selber übersetzen, das wäre auch eine Möglichkeit, dann zahlt man auch nichts, aber letzten Endes muss man sich für eine Übersetzung entscheiden, ja.
Okay. Und wenn ihr dann Veränderungen vornehmt an der Fassung, quasi streicht, müsst ihr euch das dann wieder genehmigen lassen, oder Hauptsache ihr verändert nichts?
Nein, es gibt gewisse Auflagen, die der Verlag machen kann. Es gibt, gerade bei Uraufführungen, gibt es eine gewisse Textmenge, die nicht überschritten werden darf, die gestrichen werden kann. Das sind so maximal 20%, sagt man so. Aber natürlich, wer will, das misst man das nicht nach so. Aber so genehmigen lassen muss man sich die Striche in dem Fall nicht.
Ja, wobei kleine Ausnahme tatsächlich bei Tennessee Williams sind die Rechte noch etwas eingeschränkter. Also bei Tennessee Williams mussten wir tatsächlich unsere Strichfassung nochmal dem Verlag zeigen, um das Okay vom Verlag zu bekommen.
Ja, es gibt der Tennessee Williams hat seine Rechte einer Stiftung vermacht in den USA. Und die verteilen das quasi weltweit. Und da gibt es ein paar Auflagen noch aus der Zeit. Zum Beispiel darf es keine Nacktszenen geben. Und man muss die Rollen also geschlechtsmäßig richtig besetzen. Man darf also nicht Männer, Frauen und umgekehrt spielen lassen.
Brüderie lässt grüßen.
Nee, es ist gar nicht so sehr Brüderie, sondern es hat was damit zu tun, dass Tennessee Williams ja für sich eine eigene Theaterästhetik geschaffen hat, eine eigene Theaterwelt geschaffen hat. Er sehr bewusst auch in seinen Stücken sehr umfangreiche Regieanweisungen gegeben hat, sehr umfangreiche Anweisungen zu Musik, zu Licht. Er wollte sozusagen das in sich Geschlossene seiner Stücke im Sinne eines Gesamtkunstwerkes wahren, und deswegen sind da die Rechte etwas spezieller. Eben, dass eben seine Grundidee von Theater gewahrt bleibt. Was aber nicht heißt, dass man mit dem Stück nicht umgehen kann. Also es ist jetzt nicht vorgegeben, dass die Bühne aussehen muss, dass da ein Tisch steht, da ein Stuhl steht, im Hintergrund das ist. Also da hat man schon Freiheiten, und auch in der Gestaltung der Figuren hat man Freiheiten. Nur was eben die Besetzung angeht und eben dem Umfang der Striche angeht, da sind die Rechte eingeschränkt.
Unterscheidet er sich da durch solche genauen Regieanweisungen dann von anderen Autoren?
Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Es gibt Autoren, die schreiben überhaupt keine Regieanweisungen, und es gibt Autoren, die schreiben seitenlange Regieanweisungen, und Tennessee Williams gehört zu letzteren. Also es beginnt, das Stück hat 105 Seiten in dem Textbuch. Die ersten 10 sind überhaupt nur eine Abhandlung über das Stück. Und dann beginnt die erste Szene sofort mit einer dreiseitigen Regieanweisung, die nochmal den Raum beschreibt. Also eigentlich geht es erst ab Seite 13 richtig los und entsprechend setzt es sich fort. Also er ist ja unglaublich genau und gibt sehr viele Sachen vor, so.
Hilft einem das als Regisseur dann oder?
Nein. Also ich gehöre zu den Regisseuren, die Regieanweisungen nicht lesen. Erstmal, weil ich automatisch, bin ich so geeicht, mag Berufskrankheit sein. Ich gucke halt immer sofort auf das direkte Wort. Deswegen fällt es mir auch so schwer, Romane zu lesen. Das ist wahrscheinlich eine Verbildung, wenn man so will. Ich gucke immer auf das, was eine Figur sagt, weil ich diesen Satz hören will und versuchen will, nur aus dem Satz rauszufinden, worum es geht, wie man ihn verstehen könnte, wie er klingt, was er für eine Musik hat und nicht schon 30 Anmerkungen betroffen, leidend oder sonst wie mitleidend, mitfühlend, heiter oder sowas. Das will ich gar nicht wissen, das will ich gar nicht lesen. Erst wenn man dann den Satz ein paar Mal geprobt hat oder gesprochen hat, dann gucke ich nochmal nach und denke, was steht da eigentlich? Und dann gibt es manchmal ganz tolle Überraschungen. Und dann nützen einem Regieanweisungen auch wieder. Aber wenn die schon vorweg so viel vorgeben, dann finde ich das eher störend.
Ich meine, ein Stück ist ja auch nicht was, das für die Ewigkeit so. Das ist zwar im Kopf des Autors in einer bestimmten Weise entstanden, aber Theater ist ja was Lebendiges, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass das eigentlich auch die Haltung eines Regisseurs sein muss, da erstmal einen direkten Zugang dafür zu finden und dann die anderen Sachen einzubeziehen.
Ja, genau. Man muss halt immer einen Weg finden, das, was man zeigen will, zu zeigen. Also treffen ja verschiedenste Fronten aufeinander. Es ist ja nicht nur Dramaturg und Regisseur, es ist der Autor, der ein Stück geschrieben hat. Manchmal lebt er noch, dann ist er vielleicht sogar da. Das ist wieder noch eine andere Front, die es da gibt oder ein anderes Verhältnis. Dann kommen die Schauspieler natürlich dazu, hauptsächlich. Die tragen den Abend ja, die müssen ihre Figuren finden. Die sehen vielleicht auch Sachen völlig anders oder würden lieber das spielen oder jeder hat halt seine Geschichte und sein Leben und seine Sicht auf die Dinge und das muss man alles auch vermitteln.
Jetzt hast du eine Person vergessen, Kostümbühnenbildner, der natürlich auch nochmal einen zusätzlichen Aspekt, eine zusätzliche Ansicht auf das Stück reinbringt.
Axel Krause und Michael Hanisch vom Zimmertheater sind immer noch zu Gast. Wir reden über die Glasmenagerie, das Premierenstück am Samstag. Und
der Michael hat gerade gemeint, dass ja die Bühne und die Kostüme ja auch nicht unwichtig sind. Und ich finde es sehr faszinierend, dass er den Punkt mal bringt, weil es ist ja tatsächlich so, dass das auch Einfluss hat.
Also zum einen ist da, haben wir im Zimmertheater halt das Gewölbe, was die Szenerie ja bestimmt auch und beeinflusst. Wie muss man sich da als Schauspieler, Regisseur und Dramaturg drauf einstellen?
Da ist es natürlich immer ein Aspekt, dass natürlich dieses Gewölbe schon an sich ein sehr, ich sag mal, beeindruckender Raum ist. Es sind diese schweren Steine, die eine runde Tonne bilden. Das hat man natürlich nicht überall, wo man spielen muss, sondern man hat natürlich auch immer dieses Gefühl, da ist einfach dieser Raum, den man mit inszenieren muss. Diese Steine kann man nicht weginszenieren, die kann man auch nicht wegleuchten. Das ist immer ein Aspekt, wenn man im Gewölbe des Zimmertheaters inszeniert, man muss auf diesen Raum eingehen. Es ist kein üblicher Theaterraum, der irgendwie schwarze Wände bietet oder weiße Wände, wie das ja oft in Theaterräumen ist, sondern eben dieser Naturstein spielt damit. Und das ist etwas, was natürlich bei der Glasmenagerie auch zu beachten war, was, denke ich, der Axel Krause zusammen mit der Odilia gut geschafft hat, diesen Raum auch zu nutzen und einfach auch diesem Raum nochmal zusätzlich Leben einzuhauchen. Und da würde ich jetzt also tatsächlich direkt an den Axel weitergeben, dass er uns mal ein bisschen was dazu erzählt zu den Kostümen und dem Raum.
Ja, also die Glasmenagerie ist ein Stück, davon muss man erstmal ausgehen, was sehr in der Zeit, in der es geschrieben ist, verhaftet ist. Also es spielt vor dem Zweiten Weltkrieg und wenn man sich mit so einem Stück befasst, muss man sich fragen, wie gehe ich damit um? Also packe ich das nach heute, packe ich das in eine fremde Welt, bleibe ich in der Zeit? Das muss man bei jedem Stück. Natürlich versucht man immer, es irgendwie nach heute zu kriegen und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das umzusetzen. Bei der Glasmenagerie, wie gesagt, ist es so, dass dieses Zeitkolorit von dem Tennessee Williams dermaßen da drin ist, dass man gar nicht drum hinkommt, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch eine Verlegung des Zeitpunkts dieses Stück wäre völlig absurd, weil es so oft um den Zweiten Weltkrieg, um die Wirtschaftskrise damals geht. Von daher war die Entscheidung relativ schnell getroffen, diese Zeit ein bisschen aufleben zu lassen und etwas zu tun, was im Theater ein bisschen womöglicherweise sogar unmodern geworden ist, nämlich mal die Zeit ernst zu nehmen und alle Ausstattungsgegenstände, die auf der Bühne sind, original zu haben. Weil natürlich auch solche Dinge, solche Elemente auf der Bühne, Gegenstände eine Geschichte mit sich bringen. Und das ist auch ganz spannend. Zum Beispiel gibt es im Stück ein Grammophon, was eine Rolle spielt, was entweder gefaked wird oft in Inszenierungen, steht da halt irgendein Kasten, der nichts tut, oder aber was gestrichen wird, was auch schade ist, weil das so eine Möglichkeit für die Laura ist, da reinzufliehen und Musik zu hören. Wir haben sogar ein echtes Grammophon auf der Bühne, was tut. Und das ist unglaublich spannend, so einem Gerät einfach mal zuzugucken. Auch was Kostüme angeht, was die Mode aus der Zeit angeht, vermittelt das automatisch damalige Frauenbilder, Menschenbilder, sind einfach Dinge des Umganges, die da nochmal klar werden. Und das ist, damit muss man sehr behutsam umgehen, weil Tennessee Williams ein Autor ist, der sehr einfühlsam, der sehr fein schreibt, wo also jede Holzhammermethode sich quasi verbietet. Auf der anderen Seite will man natürlich auch nicht im Naturalismus ertrinken, wenn man da so eine völlig 1:1 reale Küche hinstellt, dann sieht es immer ein bisschen leicht kitschig. Auch da haben sich unsere Sehgewohnheiten verändert. Theater ist ja auch ein Kunstraum und das muss man miteinander in Einklang bringen. Von daher haben wir eine Mischung aus sehr konkreten, sehr genauen Gegenständen, die man einfach braucht, um die Geschichte zu erzählen, und einem hohen Grad an Abstraktion. Also der Raum ist über weite Strecken auch abstrakt und karg und leer. Und deswegen, das gibt die Möglichkeit, die Figuren oder auch die Räume, die Situationen wie Bilder zu behandeln. Als ob man in ein Foto reingreift, eine Figur rauspackt und in einen leeren Raum stellt. Und dann fängt sie an zu sprechen. Und das Ganze, hat man gar nicht erzählt, ist ein Spiel der Erinnerung, schreibt Tennessee Williams. Also es tritt jemand auf, der die Geschichte erzählt, wie es damals war, und sich versucht, es klar zu machen, wie es damals war. Von daher ist alles, was ich sehe, ein Erinnerungsbild. Von daher bietet sich diese Möglichkeit des leeren, fast leeren Raumes mit originalen Gegenständen, Kleidern, Schauspielern natürlich auch sehr an.
Wo kommen die denn alle her? Habt ihr ein Grammophon? Gehört es zur Requisite des Zimmertheaters?
Nein, unser Theater ist ganz, ganz klein. Wir haben einen ganz, ganz bescheidenen Fundus. Das kommt alles aus den großen Weiten des Netzes, via eBay, via diverse anderer Geschäfte, via Flohmärkte kommt dann das zu uns. Und natürlich auch andere Fundi, zum Beispiel die Kollegen vom LTT sind da sehr hilfreich immer. Da kann man sich auch mal bei der Gelegenheit bedanken. Die leihen uns dann Sachen und wir können das benutzen.
Das schafft man dann für diese eine Sache an, also wenn ihr da was kauft und verkauft es danach wieder weiter?
Nein, was angeschafft wird, bleibt in der Regel dem Theaterfundus dann erhalten. Das heißt, es wird irgendwo eingelagert, weil man es vielleicht nochmal benutzen kann, wenn das Stück abgespielt ist. Was jetzt das Grammophon speziell angeht, da gibt es schon so viele Interessenten, dass das wahrscheinlich in private Hand übergeht und höchstwahrscheinlich in meine.
Kann man da normale Schallplatten? Nee.
Ja? Nein, da braucht man Schellackplatten. Schellackplatten. Die muss man auch mit organisieren. Da gibt es aber diverse Stellen, wo man sowas bekommen kann. Und auch diese Musik aus der Zeit wird entsprechend eingesetzt. Das ist ich mag diese ohnehin sehr gern, diese ganze Ära, diese Swing-Musik und was es da alles gibt, den New Orleans Jazz und sowas. Und das wird auch entsprechend eingesetzt.
Aber wenn man so viele Gegenstände dann quasi anschaffen muss, braucht ja auch einen gewissen Vorlauf. Wie lange habt ihr euch Zeit genommen, um auch die Gegenstände anzuschaffen und das Stück zu planen?
Also das Stück zu planen, das geht ja eigentlich schon damit los, indem man sich überlegt, welche Stücke spielen wir in der kommenden Spielzeit, was setzen wir auf den Spielplan, da fängt ja diese Planung schon an. Und wenn man dann sich mal für einen bestimmten Spielplan entschieden hat und ein Stück hat und einen Regisseur hat, dann fängt der natürlich schon an, sich relativ früh Gedanken darüber zu machen. In der Regel ist es auch so, dass man sich natürlich als Dramaturg mit dem Regisseur mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate im Voraus schon mal über das Stück unterhält, über die Fassung unterhält. Es ist auch nicht immer so, dass der Regisseur hier am Haus sitzt, so wie Axel Krause es jetzt tut, weil er ja auch Intendant ist. Wir haben ja auch Gäste, die zu uns kommen. Dann läuft dann natürlich ganz viel Kommunikation über Telefon, über E-Mail oder man trifft sich mal auf dem Wochenende, um über ein Stück zu sprechen. Und wenn es dann ganz konkret wird, das sind dann meistens so, ja, 4 bis 6 Wochen vorher, wenn man dann eben auch ganz konkret weiß, wie soll die Bühne ausschauen, was braucht man für die Bühne, dann geht es natürlich auch los, solche Ausstattungsgegenstände zu besorgen. Und bei uns war es jetzt einfach so, dass ein Großteil dieser Erinnerungsstücke, nenne ich es jetzt mal, in Bezug auf das Spiel der Erinnerung, zu Probenbeginn da war und nach einfach vervollständigt wurde. Und dadurch, dass das Grammophon zum Beispiel eine so bedeutende Rolle spielt, muss das natürlich auch zu Probenbeginn da sein, damit man damit umgehen kann.
Aber dadurch, dass du ja erst relativ kurz dabei bist, seit September, ist es ja
begrenzt gewesen. Das ist tatsächlich so ein bisschen die Ausnahme jetzt in dem Fall gewesen, dadurch, dass ich erst jetzt zum September an das Zimmertheater gewechselt bin. Ich habe zwar immer versucht, so ein bisschen Kontakt zu halten, allerdings habe ich natürlich erstmal mich um die Eröffnungspremiere Stella gekümmert. Das heißt, stand da in Kontakt mit Christian Schäfer, dem zweiten Zimmertheaterintendanten, der Stella inszeniert hat zu Beginn der Spielzeit. Und da war die Glasmenagerie noch ein bisschen in weiter Ferne. Konkret um die Glasmenagerie haben wir uns dann erst gekümmert, als ich tatsächlich auch in Tübingen angekommen war.
Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr das Stück ausgewählt habt? Tennessee Williams wäre 100 geworden dieses Jahr. Reicht es schon aus? Oder weil es ein großer Klassiker ist, zigmal in Hollywood verfilmt?
Das sind immer verschiedene Aspekte, warum man ein Stück auswählt. Das kann man so direkt gar nicht sagen. Also wir haben natürlich zum einen eine Spielzeit, die das Motto hat Familienbande. Das haben wir uns diese Spielzeit vorgenommen, dass alle Stücke, die wir auf dem Spielplan haben, sich mit dem Thema Familie, mit dem Komplex Familie, mit auch den finanziellen Hintergründen, auch darum geht es in der Glasmenagerie, auseinandersetzen und auch mit den räuberischen und abgründigen Seiten, die das Familienleben manchmal ja so mitbringen kann. Und einen amerikanischen Autor hatten wir jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr und Tennessee Williams wird 100. Ich wollte das Stück sowieso immer schon mal machen. Wir können es einfach auch sehr gut besetzen. Das ist auch immer noch ein Aspekt. Es bringt ja nichts, sich ein Stück auszusuchen, was man dann gar nicht besetzen kann. Und das sind so die Aspekte, die dann dazu führen, es jetzt auf den Spielplan zu setzen.
Also eines ist die Besetzung. Das ist sehr einleuchtend, wenn man Schauspieler da hat und man denkt, die passen gut in die Rolle, die können das gut machen. Was mich jetzt interessieren würde, du hast gesagt, du wolltest es immer schon machen. Was war da dahinter? Was hat dich an dem Stück interessiert? Was reizt dich?
Das Stück bietet verschiedenste Konflikte, die sehr interessant sind und die es nicht so oft gibt auf Theaterbühnen. Zum Beispiel gibt es den Konflikt zwischen der Mutter im Stück, die Amanda Wingfield heißt, und der Tochter, Laura Wingfield. Und Amanda kommt aus einem ganz anderen Horizont. Die ist in den Südstaaten groß geworden. Das heißt, sie kennt diese ganze Scarlett O'Hara-Ära. Darin ist sie aufgewachsen. Darin hatte sie ihre Jugend. Darin blüht sie auf in dieser Vergangenheit. Jetzt wohnt sie in St. Louis und in einer kleinen Mietwohnung. Träumt aber immer noch von diesen alten Zeiten. Und sie hat eine Tochter, die Laura heißt, die eine kleine Behinderung am Bein hat, also nichts Schlimmes. Aber diese Behinderung hat dazu geführt, dass die sich immer mehr in ihre eigene Welt zurückgezogen hat, weil ihr das einfach peinlich war. Und das ist ein sehr interessanter Konflikt, wenn dann junge Männer ins Spiel kommen. Die Mutter zum Beispiel ihrer Tochter quasi die Jugend neidet und das eigentlich viel besser machen könnte, dieses Umgarnen von Männern, dieses Spiel mit der Liebe, dieses ganze Aufblühen, das Leben letztlich, aber sie ist halt in einem Alter, wo in dem sie das nicht mehr ist, das aber wieder gerne wäre, sie ist von ihrem Mann verlassen worden, also diese ganzen Konflikte, die auftreten, wie man sein Leben halt so lebt, wie Beziehungen laufen können, sind da unglaublich gut und schön verhandelt. Und das ist, gerade was so ein Mutter-Tochter-Konflikt angeht, ist eine sehr seltene Geschichte auf Bühnen. Dann ist natürlich ein anderer Aspekt der Ausbruch des Erzählers, der Tom, der die Geschichte erzählt. Tom Wingfield muss quasi in die Rolle des Vaters schlüpfen und das Geld ranschaffen, möchte aber eigentlich lieber Dichter werden. Er arbeitet in einem Lagerhaus von einer Schuhfabrik und träumt von einer, ja, träumt von Abenteuern, will was erleben. Das sind alles Aspekte, die heute sehr modern sind. Also viele Menschen klagen ja darüber, dass ihre Arbeit langweilig ist und leben eigentlich nur am Wochenende. Und so ähnlich geht's dem auch. Der rennt halt ständig ins Kino. Und am Ende der Geschichte verlässt er eben Mutter und Schwester, die er sehr liebt. Also macht genau das Gleiche, was der Vater getan hat, weil das eben nicht mehr geht, weil es nicht auszuhalten ist. Und das sind alles Aspekte, die hatte Tennessee Williams, weil es auch seine eigene Geschichte letztlich ist, so ein bisschen zumindest. Es ist natürlich immer Literatur, aber von, das ist jetzt mal ein Stück, von dem sehr viel vom Autor drin steckt, hat er das einfach so klug und so fein geschrieben, dass es einfach toll ist, das zu machen. Deswegen wollte ich es immer schon mal machen.
Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag, zu Gast Axel Krause und Michael Harnisch vom Zimmertheater. Wir sprechen über die Inszenierung der Glasmenagerie. Premiere ist am Samstag, dem 10. Dezember. Elvira, du hattest noch...
Ja, ich bin natürlich gleich angesprungen auf diesen Mutter-Tochter-Konflikt. Und Axel hatte ja gesagt, dass Tennessee Williams ein Autor ist, der sehr viel Zeitkolorit hat, wo man auch sehr genau darauf achten muss, auch, weil er das auch so gesetzt hat. Und jetzt ist es ja so, dass die Konflikte zwischen Menschen immer auch immer einen gesellschaftlichen Hintergrund haben. Ist das auch erkennbar in diesen Stücken? Sind die sehr auf einer persönlichen Ebene? Oder hat man das Gefühl, ja, das ist auch, weil ich hatte das Gefühl, ja, naja, dieser Mutter-Tochter-Konflikt wäre vielleicht anders in einer anderen Zeit.
Da ist vieles zu sagen. Also sicher auf der einen Seite ja, es ist ein Konflikt in der Moderne, das muss man ganz klar sagen. Also wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert oder im frühen 20. Jahrhundert, sondern wir sind jetzt in den 20er, 30er, 40er Jahren, wo ja sich schon vieles bewegt hatte. Also Amanda, die aus den Südstaaten ist, mittlerweile in St. Louis und ist berufstätig. Sie macht Gelegenheitsjobs, sie verticket irgendwelche Zeitschriften, sie arbeitet in Kaufhäusern und führt BHs vor. Also und wie es ja oft in dieser Zeit auch ist oder in den Nachkriegsjahren, und dass die Frauen, wenn sie dann berufstätig werden, auch ein anderes Selbstbewusstsein haben. Von daher ist sie schon auch einen Schritt weiter und sie ist in der Moderne auf ihre Art und Weise irgendwo auch angekommen oder muss sich damit auseinandersetzen, sagen wir es mal so. Von daher spielt das immer schon auch eine Rolle, was so an Zeitentwicklung da ist. Und das ist aber auch das, wo es so das Stück für heute interessant und bedeutend sein kann. Denn wenn man sich das überlegt, ein Stück so zu machen, dass es heute eine Relevanz hat, dass der Zuschauer was sieht, wo er sagt, Mensch, das kenne ich doch irgendwie, das bedeutet mir was, da kann ich drüber nachdenken, dann hat man ja das erreicht, was man eigentlich machen möchte. Und da gibt's halt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich zerre das Stück mit aller Gewalt ins Jahr 2011, denn laufen halt alle rum, wie wir heute rumlaufen. Oder aber ich zeige einfach die Situation und den Konflikt und der Zuschauer muss die Modernisierung machen. Das finde ich halt den sehr viel interessanteren Weg. Der Zuschauer muss eigentlich erkennen, klar, es ist eine Geschichte, die in den 40er, 30er Jahren spielt, aber eigentlich kenne ich diese Geschichte auch von mir. Und das ist das, was man schaffen muss. Und wie man das macht, wie gesagt, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die das Theater bietet. Das muss man von Stück zu Stück immer entscheiden. Aber wenn man das schafft und auch diesen Mutter-Tochter-Konflikt in der Zeit zwar schon zeigt, aber der könnte heute so auch sein. Der wäre dann ein bisschen anders, aber das, was diesen Konflikt ausmacht, ist auch heute gültig.
Und das ist, glaube ich, auch, was Tennessee Williams zu so einem, ja, heute auch immer noch aktuellen, modernen Autor macht, dass er eben es geschafft hat, Konflikte nicht auf eine bestimmte Zeit oder Gesellschaft zu reduzieren. Dieses, wie Axel sagt, schwingt zwar mit, dieses Gefühl für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Epoche. Die Konflikte, die er schafft in seinen Figuren, die Psychologie der Figuren, die ist allerdings wirklich so, ja, umfassend, so facettenreich, dass es sich eben wirklich auch ins Heute übertragen lässt und die Figuren uns heute auch wirklich interessant erscheinen und auch vielleicht nah erscheinen, einen Wiedererkennungswert haben, so dass der Zuschauer auch was mitnehmen kann aus dem Theaterabend.
Ich habe aber das Gefühl, also ich stehe immer auf diese gesellschaftlichen Hintergründe, weil ich davon überzeugt bin, es gibt zwar schon eine Menschlichkeit, die universell ist, aber wie sich diese Menschlichkeit entfaltet, das hängt immer von den Umständen ab. Also für mich ist das Interessante denn gerade dieses, was hat heute Gültigkeit, aber wo kann ich auch sehen, hey, unter anderen Bedingungen würde das vielleicht anders laufen. Also wenn ich jetzt höre, dass der junge Mann eigentlich die Stelle seines Vaters einnehmen soll und aber frei sein möchte, dann ist das eigentlich ein Konzept von, sage ich mal, einem patriarchalen Familienverständnis, dass er eben auch eine bestimmte Rolle in diesem Verständnis angetragen bekommt, die ihn aber einschränkt. Und wenn es andere Lebensmodelle gäbe, dann wäre der Konflikt vielleicht auch ganz anders.
Ja und nein, würde ich da jetzt mal sagen. Also natürlich stimmt es so, dass es, da lässt sich das Zeitkolorit einfach nicht leugnen, dass er natürlich die Figur des Vaters ausfüllen soll in der Familie, dass er für den Lebensunterhalt der Familie sorgen soll. Auf der anderen Seite ist es so, dass diese Figur Tom Wingfield, der eben in der Schuhfabrik arbeitet, aber eigentlich lieber Dichter werden würde, es auch eben nicht schafft, aus seiner eigenen Psychologie heraus sich zu entwickeln, diesen Schritt in die neue Zukunft zu wagen, sich diesem Schritt ständig verweigert und gehemmt ist. Also nicht nur durch die Familie gehemmt ist, sondern durch sich selbst gehemmt. Das ist ganz oft so bei Tennessee Williams Figuren, die suchen immer nach dem Weg der Erlösung, haben sich aber so in ihrer Realität verkrochen oder in ihren Umgebungen verkrochen und auch eingenistet, sind darin auch irgendwie bequem geworden, aufgegangen, dass sie diesen Schritt, den sie so sehr ersehnen, gar nicht fassen können. Und das ist natürlich auch wieder was für uns heute interessant ist. Und dass es heute natürlich auch noch solche Personen gibt, die würden vielleicht gerne, aber schaffen es einfach nicht, weil sie selber nicht stark genug dafür sind.
Das heißt, das ist das, was dich auch daran interessiert, an diesem Stück, dieser innere Konflikt zwischen den Wünschen, die man hat, und den Barrieren, die man auch in sich selber vorfindet, um etwas umsetzen zu können.
Auf jeden Fall ist es so, dass es genau, nämlich, das ist nicht nur bei Tom Wingfield, das ist bei allen Figuren der Glass Menagerie so zu beobachten. Das ist, glaube ich, auch was Tennessee Williams einfach Zeit seines Lebens interessiert hat, dass es genau eben darum geht, was möchte der Mensch erreichen, aber wie steht er sich dabei selbst im Weg?
Und das ist sicherlich ein zeitloses Thema, da hast du recht.
Auf jeden Fall, ja.
Und was ist da jetzt autobiografisch alles dran? Hat er auch, ist seine Familie auch, ist auf die vom Vater verlassen worden oder welche Teile kann man da jetzt?
Also es ist tatsächlich die Grundsituation der Familie ohne Vater in St. Louis lässt sich in Tennessee Williams Biografie 1:1 wiederfinden. Tennessee Williams Vater war Alkoholiker, war als Handlungsreisender viel unterwegs, war nie zu Hause, hat tatsächlich irgendwann die Familie verlassen. Die haben in St. Louis gelebt, Tennessee Williams, mit seiner Mutter und seiner Schwester Rose. Er hat in einer Schuhfabrik gearbeitet und hat aber nebenbei immer geschrieben. Die Schwester Rose, also Tennessee Williams Schwester Rose, die spiegelt sich wiederum auch in der Figur der Laura wieder, Denn Schwester Rose war schizophren erkrankt, hatte diesen psychischen Defekt, während Laura den physischen Defekt hat. Und dieses Schicksal von Rose hat Tennessee Williams auf Zeit seines Lebens nicht mehr losgelassen, denn Rose wurde in den 40er Jahren mit Einverständnis der Mutter eine Lobotomie vorgenommen, das heißt einen Schnitt durch die beiden Gehirnhälften durch, und sie hat den Rest ihres Lebens in einem Pflegeheim verbracht. Das hat Tennessee Williams seinen Verwandten nie verziehen. Und es ist auch so, die Stiftung, die er jetzt die seine Rechte verwaltet, darum fließt Geld in eine Stiftung, die den Namen Rose trägt. Das heißt, dieses Thema seiner Schwester, die eben behindert war, in welcher Form auch immer, hat ihn nicht losgelassen. Und insofern ist das natürlich ein ganz klares autobiografisches Thema, das sich auch in der Glasmenagerie wiederfindet.
Da ist es der körperliche Defekt, inwieweit spielt der da auch für die Handlung eine Rolle, diese Person?
Ja. Also alle Figuren haben auch eine symbolische Ebene. Das wird auch so eingeführt in im ersten Monolog von Tom. Also es gibt diese ganze Familie, die Mutter Amanda steht für etwas, sie steht für diese ganze alte Zeit, für die Südstaaten-Tradition, sie steht für ein bestimmtes Frauenbild auch, sie steht für den Konflikt mit der Moderne. Tom steht für den Konflikt mit sich selbst, für die Sehnsucht nach einem anderen Leben, für ganz viele Dinge. Laura wiederum steht auch symbolisch da. Sie ist diejenige, die in sich gekehrt ist. Sie ist die, die eine andere Zeit hat, die der Moderne gar nicht gewachsen ist. Die sitzt nur zu Hause, putzt Glasfiguren und hört alte Platten, weil sie mit dem Leben draußen nichts mehr anfangen kann. Die hat ihre Highschool nicht beendet oder schlecht beendet. Sollte dann noch eine Ausbildung in einer Wirtschaftsschule machen, hat sie nicht beendet, weil sie es einfach nicht konnte, weil sie den Druck nicht aushalten konnte, und geht gar nicht mehr raus. geht gar nicht mehr raus, bleibt, kehrt sich in sich zurück. Und das ist so ein Zustand, wie immer in diesem Stück und wie immer bei Tennessee Williams. Es ist immer beides. Es ist immer mehrschichtig. Auf der einen Seite kann man die Mutter verstehen, die sagt, das geht so nicht weiter. Du musst da irgendwas machen aus deinem Leben. Also wenn man das selbst hätte, so ein Kind, dann würde man das auch denken. Sagen, jetzt unternimm mal was, geh mal raus. Auf der anderen Seite kann man Laura auch verstehen. Und sie hat ihre eigene Welt und diese eigene Welt ist kostbar und diese eigene Welt ist unmodern. Es ist die Welt der Kontemplation, es ist die Welt des Anderen, wenn man so will. Dafür steht sie. Und das ist mal jetzt rein vom Stück her, von Entwicklung durch dieses Bein gekommen, aber mittlerweile hat sich dieses Bein in diesen Zustand versetzt, verselbstständigt.
Es kommt mir auch ein bisschen vor, wie dieser Freiheitswille, das menschliche Schöpfertum, eine menschliche Empfindsamkeit, Poesie, Künstler, Kreativität, die quasi da durch diese Entwicklung in den Hintergrund gedrängt wird, nach innen gedrängt wird.
Ja, man versteht sie nicht. Sie ist das andere, das Fremde, das, was man nicht haben will. Es gibt noch eine vierte Figur in diesem Stück, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich den Besuch eines Verehrers. Amanda hatte in ihrer Südstaatenzeit Abende mit 17 Verehrern, die kamen und ihre Aufwartung machten. Und jetzt in der Mittelklasse-Wohnung in St. Louis für Laura kommt halt keiner. Und das ist eine große Tragödie. Und sie bittet dann den Tom, doch mal zu gucken, ob er nicht einen Mann für seine Schwester auftreiben könnte, der einfach mal kommt und mal sie so besucht. Unglücklicherweise ist das die Highschool-Liebe von Laura, von der niemand etwas wusste. Und der kommt dann, dieser Jim heißt der Mensch. Und das ist so auch eine symbolische Figur, da heißt es, er steht für etwas, für eine Welt, von der sie immer ausgeschlossen waren. Jim ist jemand, vielleicht sehr amerikanisch, der einfach an den Fortschritt glaubt. An das neue Amerika, so ein bisschen die 50er Jahre Euphorie, ans Fernsehen an, der studiert Radiotechnik, der ist sehr einfühlsam, ist ein ganz toller Typ letzten Endes, weil er mit Laura irgendwie gut umgeht und sie für einen Moment mal aus ihrer Welt rausholt und dann aber leider aus den beiden nichts wird. Das ist die große Tragik dieses Stücks.
Also jetzt bin ich langsam richtig fasziniert von der Geschichte.
Es ist einfach, es ist ein unglaublich tolles Stück, einfach ein Stück, von dem man so viel mitnehmen kann, von dem man so viel erzählen kann, das so viele Diskussionsaspekte bietet, über die man nachdenken kann, wo man, glaube ich, auch eine Kollegin hat es erst erzählt, Nicole Schneider, die eben Amanda Wingfield spielt, dass sie erstmal nach einer Probe nachts wach lag, weil sie irgendwie noch mal so von dieser Figur Amanda eingenommen war und sie als Schauspielerin einfach auch noch mal gesucht hat, wie kann ich diese Figur greifen, weil da einfach so viel drin liegt.
Wie oft wird es dann jetzt gespielt? Also jetzt ist Premiere.
Das hängt immer davon ab, wie viele der teuren Zuhörer ins Zimmertheater strömen. Also wir spielen Stücke so lange, wie wir sie gerne spielen möchten. Also es gibt immer verschiedene Gründe. Natürlich ist das Zimmertheater ein sehr kleines Theater und wir haben ganz oft auch technische Probleme. Wir haben nicht so viel Lagerplatz, wir haben nicht die Kapazitäten so oft auf- und abzubauen und es kommen halt neue Stücke nach und irgendwann muss was abgespielt werden. Diesen Druck haben wir auch. Und dann setzen wir halt Stücke manchmal ab, obwohl man das Gefühl hat, ein bisschen laufen könnten sie schon noch. Die Nachfrage ist da. Aber wenn jetzt eine Riesennachfrage ist, dann versuchen wir natürlich, ein Stück so lange wie möglich im Spielplan zu halten. Von daher kann man das jetzt noch gar nicht sagen, aber ich denke mal, dass es schon einige Aufführungen erleben wird.
Es ist ja auch so, dass ein Stück sich während der Spielzeit noch weiterentwickelt.
Genau.
Weil es ist ja dann, da kommt ja ein Mitspieler dazu, den man in der ganzen Zeit vorher nicht hat. Und das Publikum, das gibt ja auch Energie durch die Reaktionen, die man wirklich während der Aufführung hat, denke ich mir.
Das ist auf jeden Fall so. Das ist natürlich ein Mitspieler, den man bedenken muss, wo man Reaktionen abwarten muss, an welcher Stelle wird gelacht, an welcher Stelle merkt man kann die Pause vielleicht noch ein bisschen länger ausdehnen, weil das Publikum fasziniert ist, weil das Publikum zuhört, da ist, am Ball ist. Das sind natürlich Kleinigkeiten, die sich erst dann natürlich einspielen mit der Premiere, wobei wir immer noch versuchen, vorab für zum Beispiel den Freundeskreis des Zimmertheaters gibt es sehr oft eine geschlossene Hauptprobe, das heißt, da laden wir Mitglieder des Freundeskreises ein, sich eben das Stück schon vor der Premiere mal anzusehen. Das ist natürlich auch für uns sehr wichtig, damit wir einmal merken auch, wo kommen Reaktionen des Publikums.
Das wäre nämlich eine Frage gewesen, ob ihr da auch schon mal Überraschungen erlebt habt, dass ihr eine Szene, wo ihr gedacht habt, die ist super, die hatte keine Resonanz und eine andere hatte eine Resonanz, wo ihr gedacht habt, hoppla.
Das kann man so direkt immer nie sagen. Es gibt manchmal direkte Überraschungen, das sind meistens Lacher, die an Stellen kommen, wo man es nie erwartet hätte. Wenn man dann das widerspielt und sich auf den Lacher freut und der bleibt aus, ist es entsprechend komisch. Oder es gibt Stellen, wo man denkt, das müsste doch ein Lacher sein und es lacht nie jemand, weil die Leute einfach nie so berechenbar sind. Viele lachen dann auch eher so nach innen. Manchmal gibt es Stellen, die sind dann eher zum Schmunzeln. Das hört man aber nicht auf der Bühne. Und ganz oft hat man auch das Gefühl, kann man auf der Bühne nicht entscheiden, schlafen die Leute unten oder sind die dran? Also beim Zimmertheater noch eher, weil man das sieht, aber jetzt in einem größeren Raum, selbst wenn alle Mucksmäuschen still gebannt der Geschichte folgen, kann man das manchmal nicht, also man spürt das zwar schon auf der Bühne, aber man kann es nie ganz wirklich einschätzen. Also deswegen ist das immer ein sehr spannender Vorgang.
Wo seid ihr bei der Premiere?
Also ich werde tatsächlich nicht in die Premiere reingehen. Ich werde mich zusammen mit der Regieassistentin, die Proben ja auch
betrinken.
Nein, nicht betrinken. Nein, oben in der Garderobe aufhalten. Es gibt bei uns eine Mithöranlage, wo man dann unten das, was auf der Bühne gespielt wird, eben anhören kann. Da werde ich mich mit der Regieassistentin aufhalten und wir hören uns das Ganze an. Ich habe es einfach so entschieden, ich gehe natürlich gerne in eine Premiere rein. Die Nachfrage war aber einfach auch so groß, dass ich gesagt habe, ich verzichte auf meine Premierenkarte. Ich habe es jetzt natürlich oft gesehen und wir spielen es natürlich auch noch ein paar Mal. Ich schaue mir sicher noch die eine oder andere Vorstellung an, einfach auch, um natürlich auch den Kollegen nochmal Feedback hinterher zu geben. Das denke ich, was Axel auch machen wird.
Ja, ich werde in die Premiere gehen, mich irgendwo hinhocken und hoffen, noch einen Platz zu finden.
Das heißt, du kriegst es dann hautnah mit.
Ja, das ist immer so eine Entscheidungsfrage. Also viele Regisseure gehen nicht in die Premiere, weil sie das nicht aushalten. Ist auch eine sehr spannende Situation, wie man sich denken kann. Also deswegen kann ich das auch gut verstehen. Mhm. Ich habe das für mich so entschieden, weil ich das irgendwie immer ein bisschen feige finde, zum einen. Und zum zweiten will ich es dann auch sehen. Ich will sehen, wie es ankommt und man kommt sich dann auf Premierenfeiern so blöd vor, wenn man gar nicht weiß, wenn es jetzt mal angenommen nicht gut angekommen ist, weiß man jetzt gar nicht, lag das wirklich daran, dass wir schlecht gearbeitet haben oder lag das einfach daran, dass es eine schlechte Premiere war, weil die Kollegen zu aufgeregt waren. Das kann ja auch mal sein, dass sowas passiert, dass eigentlich die Aufführung viel besser ist als das, was auf der Premiere gezeigt wird, weil das immer verschiedenste Faktoren hat. Also wenn Aufregung da ist oder sowas, kann sich das immer, Premieren sind halt speziell. Und man möchte dann schon wissen, war das eine gute Premiere und es kam bei dem einen oder bei dem anderen vielleicht nicht an oder war es eher eine schlechte Premiere und es kam super an, also dass man einfach selber auch einschätzen kann, wie der Abend war mit den Reaktionen des Publikums.
Wie viel Angst hat man vor den Kritikern des Tagblatts und anderer Zeitungen?
Angst ist ein großes Wort. Also Angst habe ich davor nicht. Also Kritiker, mein Gott, die machen auch nur ihren Job, also die müssen ja auch irgendwo von leben und Kritiker schreiben ihre Sicht auf ein Stück und das sollen sie tun und das finde ich auch gut. Das Problem ist eher, dass die Leute das immer für bare Münze nehmen, was da steht und nicht daran denken, dass es eine subjektive Sicht auf etwas ist, die natürlich eine Fachmannsicht ist. Das will ich gerade in Tübingen um Gottes Willen gar nicht abstreiten, haben ja sehr, sehr ausgewiesene Kritiker hier. Trotzdem bleibt es ein subjektiver Eindruck und die Leute machen oft den Fehler, dass sie ins Tagblatt gucken und sagen sie, ach, da steht aber, das ist nichts. Und vielleicht ist es aber doch was, vielleicht für sie. Und das muss man immer einschätzen können.
Das ist es ja immer, was eine schlechte Kritik, also mir gibt eine schlechte Kritik, also von Stücken, die ich nicht betreut habe oder so, sondern wenn man da was Schlechtes liest, dann habe ich oft ganz oft den Drang, dann reinzugehen und zu gucken, ist es wirklich so, wie der jetzt schreibt? Ist es so schlecht? Also
ich habe bei meinem allerersten Theaterstück, in das ich eine Einladung hatte in die Premiere, das habe ich ja verrissen, weil es hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber ich habe das irgendwie mit einer ziemlichen Show verrissen. Also wo das halt rüberkam, das sind ja auch, wie ich das empfunden habe. Und er saß mir gegenüber. Und als ich fertig war, meinte er, oh, da muss ich unbedingt reingehen.
Das ist es nämlich. Und man freut sich natürlich über eine schöne Kritik, eine positive Kritik. Ich finde aber allein schon einfach eine Kritik an sich in der Zeitung zeigt natürlich auch nochmal Präsenz und regt einfach trotzdem die Leute an, zu uns zu kommen.
Ist für euch beide nach der Premiere dann die Arbeit vorbei und ihr widmet euch dann wieder neuen Aufgaben oder bleibt ihr dem Stück noch verbunden?
Also ich als Dramaturg bleibe dem Stück sowieso verbunden, weil wir zu diversen Anlässen Einführungen oder Publikumsgespräche natürlich machen. Das heißt, vor bestimmten Vorstellungen gibt es eine Einführung oder nach bestimmten Vorstellungen Nachgespräch mit dem Publikum. Und natürlich bleibt man dem Stück insofern verbunden, weil es natürlich Teil unseres Spielplanes ist und man ja auch bemüht ist, das Beste zu liefern und auch interessiert ist, das Beste zu liefern. Und man geht natürlich auch immer wieder mal in eine Vorstellung, man geht nicht in jede Vorstellung, aber man guckt sich das sicher nach 2 Wochen oder 3 Wochen nochmal an, was damit passiert ist auch und wie die Reaktionen des Publikums sind.
Also für mich beginnt eher was Neues, muss ich gestehen. Also natürlich nimmt man das Stück mit, man hat sowieso eine Erinnerung an das Stück, aber ich finde, das ist auch das Schöne am Beruf des Regisseurs, diesen Cut, den es dann gibt, den finde ich geradezu lebensnotwendig. Also ich kann jetzt nicht, und das mögen die Schauspieler auch gar nicht, wenn jetzt bei jeder Aufführung noch der Regisseur drin sitzt, dann kriegen die irgendwann auch eine Meise. Also man muss das irgendwann den Schauspielern, man muss das übergeben an die Schauspieler, ans Ensemble, auch an die Technik, das muss dann von selbst fahren. Natürlich guckt man sich es nochmal an, um Rückmeldungen zu geben, aber das ist immer auch so es ist ein Abschiedsprozess und ein Abschied, den soll man dann auch nehmen. Es kommen dann neue Sachen und neue Stücke, die wieder ganz, ganz anders sind und das macht den Reiz aus. Also man hängt jetzt nicht ewig und 10 Tage in jeder Vorstellung rum und macht dann noch. Es muss dann irgendwann laufen, man muss sich davon verabschieden als Regisseur und dann muss es tragen.
Der Abschied naht auch jetzt hier in der Sendung. Wir sind quasi am Ende. Neben der Premiere habt ihr an diesem Wochenende noch ein paar andere Aktivitäten, die ihr noch ganz kurz jetzt nennen dürft.
Ja, also wir sind natürlich auch auf dem Tübinger Weihnachtsmarkt vertreten mit einem Stand an der Neckargasse, Ecke Bursagasse, also ganz in der Nähe vom Zimmertheater. Dort verkaufen wir neben Geschenkgutscheinen für Theaterkarten natürlich auch Gutscheine für Sekt, selbstgebasteltes, selbstgemachtes. Wir haben Apfelkompott gekocht und da verkaufen wir kleine Gläser. Wir verkaufen Karten, Hefte. Wir verkaufen in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Don Quixote die passenden Texte, Bücher zu unseren Stücken und freuen uns natürlich, wenn da möglichst viele Leute bei uns vorbeischauen und sich unseren Stand angucken oder die eine oder andere Kleinigkeit zu Weihnachten mitnehmen.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Erfolg mit eurer Arbeit weiterhin und bei der Premiere natürlich auch. Wir drücken die Daumen. Axel Krause, Michael Hanisch, wir werden eure Arbeit weiter beobachten und euch bestimmt hier auch mal wieder begrüßen dürfen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Die Wiederholung dann am Samstag von 6 bis 8 in der Früh und alle Wortbeiträge und das ganze Interview auf unserem Blog mit Podcast-Funktion unter lokalmagazin.wüste-welle.de. Wir sind am Montag wieder live für euch da um 10. Dann ist die Gruppo Sall hier da. Wir sagen Tschüss, macht's gut, bis dann.